Als Headliner des Abends hatte der Herr Tanner keinen geringeren als Kurt Mondaugen geladen. Was man aus ihm und dem Netz herausbekommt, ist, dass Kurt Mondaugen nicht Kurt Mondaugen heißt. Und er ist nicht von dieser Welt, aber er ist. Und zwar Philosoph und Autor. Der lebt und arbeitet in Leipzig. Er hat mir zum Abschied noch seine Adresse gegeben, damit ich Ihnen einen Mitschnitt der Sendung zukommen lassen kann. Aber zu Hause habe ich dann bemerkt, dass ich jetzt weiß, wie Kurt wirklich heißt. Was aber wirklich keine Rolle spielt, weil heute geht es um Geschichten, welche Herr Mondaugen erzählen kann. Und das kann er richtig, richtig gut. Jetzt hört gut zu, es spricht Kurt Mondaugen.
Schnee auf dem Kilimandscharo, das ist ein Remix zu Hemingway. Ich stehe im Hausflur und reiße hastig den Brief auf. Diesmal hat es geklappt, beim alljährlichen Literaturwettbewerb meiner Heimatstadt ist die von mir eingesandte Kurzgeschichte in die Endrunde gelangt. Wie jedes Jahr soll nun ein öffentliches Wettlesen der 6 nominierten Preiskandidaten im größten Literatursalon der Stadt über den Sieger entscheiden. Und ein lokaler Radiosender wird das Ereignis live übertragen. Ich ziehe also Shorts und mein bestes Safarihemd an und treffe pünktlich eine Viertelstunde vor Sendebeginn gemeinsam mit den anderen Endrundenteilnehmern im Backstage-Bereich des Literatursalons ein. Der Moderator gibt kurz die Reihenfolge der Lesebeiträge bekannt. Ich soll meine Geschichte als letzter vortragen und schon ist es soweit. Während das Publikum im Saal höflich applaudiert, schreiten wir zu unseren Lesetischen auf der Bühne. Ein Frauen-Jazz-Quartett mit einer Cellistin, die einen auffällig großen, tief ins Gesicht gezogenen Männerhut trägt, adaptiert What a Wonderful World. Der Moderator begrüßt die Zuhörer im Saal und an den Radiogeräten, stellt die Jurymitglieder und Preiskandidaten vor und schon beginnt der erste Bewerber, seine Kurzgeschichte vorzutragen. Ich versinke tief in die Betrachtung der symmetrischen Buchstabenfolgen meines Manuskripts. Der erste Autor hat seine Lesung beendet und höflichen Beifall erhalten. Die Band spielt einen zweiten Jazz-Standard. Dann kommt die nächste Geschichte. Ich zähle leise mit. 2, 3, 4, 5. Jetzt erklingt das 6. Musikstück. Diesmal solo, vorgetragen von der Cellistin mit dem großen Männerhut. Gleich muss die Reihenfolge an mir sein. Ich konzentriere mich auf die Überschrift meines Textes, lausche jedoch mit einem Ohr auf die merkwürdige Cello-Melodie, die den Raum erfüllt. Es ist eine schrille Jazz-Improvisation über Verdis Hochzeitsmarsch. Irgendetwas irritiert mich. Stille. Ich hüstele und rücke näher an das Mikrofon. Schnee auf dem Kilimandscharo, lese ich laut die Überschrift meiner Geschichte. Hektische Rufe, Schritte poltern an mir vorbei. Ich schrecke auf, direkt vor mir auf dem Bühnenrand. Mit dem Gesicht zum Publikum sehe ich die Jazz-Cellistin. Sie hat noch immer ihren Hut auf. In der einen Hand hält sie jetzt jedoch einen Stapel kleiner roter Zettel. Und in der anderen einen Revolver. Neben ihr stehen auch die anderen 3 Musikerinnen. Diese haben sich rote Strumpfmasken über den Kopf gezogen und holen plötzlich aus ihren Instrumentenkästen 3 schwarz glänzende Kalaschnikows hervor. Die Cellistin hebt den Revolver und schießt in die Luft. Dies ist ein Überfall! Alle sitzen bleiben! Keiner verlässt den Raum! Die Mündungen der Kalaschnikows richten sich drohend aufs Publikum. Es ist totenstill. Die Cellistin blickt zum Moderator und verkündet laut: So, und nun machen wir weiter. Dann springt sie von der Bühne und beginnt mit vorgehaltenem Revolver jedem Zuhörer im Saal einen kleinen roten Zettel in die Hand zu drücken. Als das erledigt ist, kehrt sie auf die Bühne zurück und händigt auch dem Moderator, den Jurymitgliedern und den versammelten Autoren jeweils ein rotes Stück Papier aus. Als letzter wäre ich an der Reihe gewesen. Aber ausgerechnet da sind die Zettel alle. Stattdessen streift die Cellistin so nah an mir vorbei, dass ich einen flüchtigen Blick in ihre braunen Augen erhasche. Sie kommen mir bekannt vor. Schon steht die Terroristin wieder am Bühnenrand und verkündet mit befehlender Stimme: Die ausgeteilten Zettel sind nummeriert. Von 1 bis 176. Jeder von Ihnen wird jetzt seinen Zettel laut und deutlich vorlesen. Nacheinander. Und nach der Reihenfolge der Nummerierung. Und zwar genau nach der Nummerierung. Sonst. Bei diesen Worten zielt die Cellistin mit ihrem Revolver in die Menge. Los jetzt! Der erste Besucher im Saal beginnt laut, wenn auch mit brüchiger Stimme, den Text auf seinem Zettel aufzusagen. Zögernd schließt sich der zweite an, schließlich der dritte. Ich habe brachiale politische Parolen erwartet, doch das Ganze klingt eher wie der Anfang einer undurchsichtigen Geschichte, gelesen mit extrem verteilten Rollen. Es ist doch ein Fehler gewesen, hierher zu kommen, denke ich, und versinke grübelnd in dunklen Erinnerungen an all die anderen verpatzten literarischen Chancen meines Lebens. Von den verschiedenen Ecken des Saales her dringen Textfragmente an mein Ohr. Merkwürdig, irgendetwas stimmt da nicht. Ich höre genauer hin und blättere hastig im vor mir liegenden Manuskript. Stumm bewegen sich meine Lippen, meine Augen suchen die Stelle. Tatsächlich, das ist ja meine Geschichte. Entsetzt starre ich auf die Zettelvorleser im Publikum und dann auf die Cello-Terroristin. Diese fängt meinen panischen Blick auf und setzt plötzlich Hut und Perücke ab und nickt mir überlegen lächelnd zu. Da endlich erkenne ich sie. Es ist Natascha Lou Salomé. Von einer Sekunde zur anderen erinnere ich mich mit allen zuckenden Chakren meines Körpers an die komplizierte Geschichte unseres Kennenlernens. Es war bei den Dreharbeiten für eine Massenszene für den deutsch-italienischen Liebesfilm 1000 Hochzeiten und kein Todesfall, in dem 1000 deutsche Kriminalkommissare gleichzeitig 1000 süditalienische Mafiatöchter heiraten und trotzdem alles gut gehen sollte. Der Film wurde auf Sizilien gedreht und Natascha Lou beriet als systemische Paartherapeutin den Regisseur bei der richtigen Zusammenstellung der 1000 Komparsen-Hochzeitspaare. Ich selbst war in den Wirren der Hartz-IV-Umstellung mit 999 anderen arbeitslosen Akademikern meiner Heimatstadt mit einem speckigen schwarzen Anzug ausgestattet, in einen Sonderzug gesteckt und auf 1-Euro-Basis als Filmbräutigam nach Sizilien verschickt worden. Als die Fähre in Palermo anlegte, empfing uns Natascha Lou und geleitete uns zugleich in die Kirche Santa Maria della Miraccio, wenige Schritte vom Kai entfernt. Dort wartete bereits ungeduldig der Regisseur, das Kamerateam und eine unüberschaubare Anzahl heiratswütiger süditalienischer Filmbräute mit weißen Tüllkleidern. Natascha Lou übernahm sofort die psychotherapeutisch korrekte Zusammenstellung der Hauptbrautpaare. Als es ihr nach 6 Stunden aufopferungsvoller heiratspsychologischer Vermittlungsarbeit gelungen war, 999 passable Komparsenpärchen zusammenzustellen, bemerkte sie mit Entsetzen, dass gerade für mich keine Heiratskandidatin mehr übrig war. Der Regisseur fluchte, so laut, dass das Hallenschiff der Kirche erbebte. Dann bot Herr Natascha Lou kurzerhand 50 Euro Honorar extra an, wenn sie selbst sich in das einzig übrig gebliebene Hochzeitskleid zwängen und mich zelluloid-konform ehelichen würde. Natascha Lou starrte zunächst den Regisseur und dann mich entgeistert an. Ich als ihr potenzieller Bräutigam schaute flehentlich in ihre tiefbraunen Augen, denn ich fürchtete, den ersten, wenn auch schlecht bezahlten, Komparsenjob meines Lebens zu verlieren. Es erschien mir keinesfalls abwegig, dass der Regisseur auf die Idee kommen könnte, den Film aus pragmatischen Gründen kurzerhand in 999 Hochzeiten und keinen Todesfall umzutaufen. Zum Glück flüsterte Natascha Lou in diesem Moment mit schmerzverzerrtem Gesicht, wenn es sein muss. Eine Stunde später hatten Natascha Lou und ich uns das Ja-Wort und den ersten Filmkuss unseres Lebens gegeben. Die Szene war abgedreht, der Job beendet und wir verbrachten mit unserem Komparsengeld einen schönen Abend in einem echten sizilianischen Hafenlokal. Bei dieser Gelegenheit erzählte ich Natascha Lou 6 Stunden lang meine vollständig strukturlose Lebensgeschichte. Natascha Lou hörte aufmerksam zu, stellte hier und da ein paar aufmunternde Fragen, besonders wenn es um meine verflossene Liebesbeziehung ging, und schaute mich mit besorgter und zugleich immer verliebter blickenden Augen an. Ich war verunsichert und fragte mich nach dem 5. Glas Wein, was diese wundersame therapeutische Fee von mir wollte. Sie war schön wie der südliche Sonnenuntergang von Palermo. Orangenlicht auf ihren bebenden Brüsten, ihre Lippen 2 rote Pfeile in meinem Herzen. Flammende Begierde in ihren Worten. Sie war mir so nah und zugleich so unerreichbar fern, übermächtig und hintergründig, gefährlicher womöglich als die Tochter des allergrößten Mafiabosses von Palermo. Es kam, wie es kommen musste. Wir küssten uns, zählten unser verbliebenes Geld zusammen und verbrachten die Hochzeitsnacht gemeinsam in einer preiswerten Jugendherberge südlich des Hafens. Es war die wundervollste Nacht meines Lebens. Natascha Lou schien meinen Körper und meine Gedanken besser zu kennen als ich selbst und sie führte mich durch die 1000 tantrischen Meere der Lust, wie sie es nannte. Es war zugleich wundervoll und tief unheimlich, so völlig verstanden zu sein. Am nächsten Morgen beim improvisierten Frühstück im Bett erläuterte mir Natascha Lou mit Hinweis auf neueste paarpsychologische Forschung, welche Chancen eine stabile Partnerbeziehung für die Verwirklichung individueller Entwicklungspotenziale und die Bearbeitung frühkindlicher Traumata böte. Ich rührte in meinem Milchkaffee und lauschte ihren wissenschaftlichen Ausführungen mit großem Interesse, bis sie mir vorschlug, wir sollten uns nun ankleiden und noch einmal die Kirche Santa Maria della Miraccio aufsuchen, um zu heiraten, diesmal jedoch unter Aufsicht eines echten katholischen Priesters. Ich erstarrte. Panische Angst stieg in mir auf. Heiraten, diese Frau, die mich so völlig durchschaute und die mich beherrschen konnte. Und jetzt gleich, um Himmels Willen. Ich wollte Natascha Lou nicht gleich wieder verlieren und stotterte eine rationalisierende Notantwort zusammen. Ich heirate dich, wenn wir genug Geld zusammen haben, um eine Hochzeitsfeier zu finanzieren und eine Hochzeitsreise nach Afrika. Doch Natasha Liu erspürte die tiefe Lüge in meinen Worten und versuchte es mit einem kontrollierten Wutausbruch, der mich von meiner negativen Meinung über das Heiraten abbringen sollte. Tatsächlich jedoch löste ihre therapeutische Intervention bei mir noch stärkere Bindungsängste und kindlich regressives Abwehrverhalten aus. Daraufhin bekam Natasha Liu nun einen echten Tobsuchtsanfall. Es endete damit, dass sich sämtliche Bestandteile unseres mediterranen Frühstücks in Luftfrachtgüter verwandelten und unaufhaltsam in Richtung Sonnenaufgang davonsegelten. Natasha Liu fühlte sich offenbar von mir zutiefst verletzt und zurückgestoßen. »Wir sprechen uns noch«, stieß sie keuchend hervor, schnappte ihren Koffer und knallte die Zimmertür hinter sich zu. Seither ist genau ein Jahr vergangen und ich habe sie nicht mehr wiedergesehen. Ich träume von ihr. Ich höre ihren Atem im Schlaf und erwache nachts schweißgebadet. Ich sehne mich nach ihrer Stimme und ihren Lippen und habe zugleich panische Angst vor dem Wiedersehen. Auch jetzt, wo Natasha Liu hier im Saal vor mir steht, spüre ich zugleich höchstes Glück und tiefstes Entsetzen. Wieder habe ich das Gefühl völliger seelischer Nacktheit. Als seien meine Gedanken längst von ihr durchschaut, kann sie hell sehen. Kann sie deshalb schon vorab wissen, welche Geschichte ich schreiben und bei diesem Literaturwettbewerb hier einreichen werde. Aber warum kommt sie dann her und macht diesen Überfall? Was bedeutet das alles und vor allem, was soll ich jetzt tun? Mittlerweile treibt meine durch das Publikum vorgetragene Geschichte unaufhaltsam ihrem Höhepunkt entgegen. Unten im Saal wird der letzte rote Zettel verlesen, jetzt kommen nacheinander der Moderator und die Jurymitglieder und schließlich meine literarischen Mitbewerber dran. Als letzter verliest mein Nebenmann sein rotes Blatt Papier. Darauf steht: Was bedeutet das alles und vor allem, was soll ich jetzt tun? Dann ist es still. Ich blicke Natasha Liu fragend an. Sie schaut ohne Gefühlsregung zurück und sagt dann laut und für alle im Saal vernehmlich: Und jetzt sind Sie dran, Kurt Mondaugen. Sie hält mir die Revolvermündung gegen die Schläfe. Ich senke meinen Kopf. Er ist plötzlich total leer. Ist das das Ende? Tränen tropfen auf mein Manuskript. Die Buchstaben verschwimmen mir vor den Augen. Mein Herz rast, aber ich bringe kein Wort hervor. Natasha drückt den Revolver noch stärker gegen meine Schläfe. Los, Kurt, wir warten auf deinen Auftritt. Ich zähle bis 10. 1, 2, 3. Ich bin völlig handlungsunfähig, mein Körper und meine Zunge gelähmt, meine Hände umkrampfen das Manuskript. Das ist er also, der Tod. 7, 8, 9. Plötzlich wird die Tür aufgerissen und ein Sondereinsatzkommando der Polizei stürmt den Saal. 50 Beamte mit schwarzen Strumpfmasken, Pistolen und Präzisionsgewehren besetzen alle Fenster und Ausgänge. Jetzt weiß ich das erste Mal im Leben genau, was zu tun ist. Ich schaue Natasha Liu tief in die Augen, nehme mit entschlossener Geste mein Manuskript zur Hand und verlese laut in den Saal hinein das Ende meiner Geschichte. Der örtliche Polizeikommissar Ernst Hemingway war zu Hause beim Abwaschen in der Küche von seiner literarisch sich sehr interessierenden sizilianischen Ehefrau auf die Live-Übertragung des Literaturwettbewerbes im Radio aufmerksam gemacht worden und auf die merkwürdigen Vorgänge, die sich dabei abzuspielen schienen. Kommissar Hemingway hatte die Lage sofort erfasst, eine halbe Hundertschaft GSG-9-Beamte angefordert und war losgestürzt, um das Geiseldrama im Literatursalon effektvoll zu beenden. Nun stand er also mit kugelsicherer Weste im Saal und brüllte: Keine falsche Bewegung, Waffen weg, Hände hoch, was ist hier eigentlich los? Statt einer Antwort verlas Kurt Mondaugen, ohne mit der Wimper zu zucken und noch immer mit Nataschas Revolvermündung an der Schläfe, laut das Ende seiner Geschichte. Kommissar Hemingway, der Kriminologie und vergleichende Literaturwissenschaft in St. Pauli, Chicago und Palermo studiert und über das Thema Fiktion und Realität im Polizeialltag seine Magisterarbeit geschrieben hatte, begriff augenblicklich seinen schweren operativen Irrtum. Auf sein Zeichen hin senkten alle Beamten die Waffen, auch Natasha Liu verstaute ihren Revolver und begann zu klatschen. Erlösender Applaus verbreitete sich nun im ganzen Saal und steigerte sich schnell zu einem johlenden Beifallssturm. Kurt Mondaugen und Natasha Liu bekamen von der Jury einstimmig den Hauptpreis des diesjährigen Literaturwettbewerbs zugesprochen. Mit dem Geld kauften sie sich 2 Flugtickets nach Palermo und heirateten in der Kirche Santa Maria della Miracolo in der Nähe des Hafens. Von wo aus sie sich gleich anschließend zum nächsten Dichterwettstreit nach Klagenfurt aufmachten, um schließlich mit dem Ingeborg-Bachmann-Preisgeld ihr lang geplante Hochzeitsreise nach Afrika zu finanzieren. Mein Text ist zu Ende. Die GSG-9-Beamten schauen Kommissar Hemingway fragend an. Natasha Liu steckt ihren Revolver ein und klatscht in die Hände. Daraufhin fällt der ganze Saal wie erlöst in das Klatschen ein, das sich schnell zu einem johlenden, trampelnden Beifallssturm, einen ohrenbetäubenden, dionysischen Orkan steigert. Natasha Liu und ich bekommen einstimmig den Hauptpreis zugesprochen, Ernst Hemingway nickt zustimmend. Während Natasha Liu mich filmreif küsst, denke ich bereits an unsere unausweichlich nächsten gemeinsamen literarischen Lebensstationen. An die Kirche Santa Maria in Palermo, den Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt und an die Dschungelhitze in Afrika. Da drückt Natasha Liu ihre rechte Hand auf mein Herz und fragt flüstern: Spürst du schon den Schnee auf dem Kilimandscharo? Dankeschön.